Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Heute mit mir hier in Berlin ist wieder unsere Chefredakteurin Birgit Prima. Deswegen, hi Birgit, schön, dass du da bist.
Hallo, ich bin gerne dabei, Luca.
Wir reden hier häufig über Technologien hinter der Mobilität, übers Laden, Batterien. Aber heute soll es mal darum gehen, wo es bei der ganzen Technologie eigentlich darum geht, nämlich um die Fortbewegung und wie wir die verändern können, dass sie nachhaltiger wird, besser, effizienter. Und das tun wir mit Maike Jipp. Sie ist ganz vieles. Sie ist Bereichsvorständin, vor allem beim DLR für Verkehr und Energie, Leiterin des Expertenrats für Klimaschutz und Mobilität des Bundesverkehrsministeriums, Professorin für Verkehrsnachfrage und Wirkung an der TU Berlin und noch ganz viel mehr. Aber Frau Jipp, schön, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Und ich glaube, Sie können selber besser erzählen, was Sie alles machen, wo Sie herkommen und was Sie vor allem vorhaben.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen hier erstmal am DLR in Berlin. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Und freue mich auch mit dem Podcast tatsächlich. Ja, ich bin, glaube ich, ganz viel, wie Sie schon gesagt haben. Ich fange mal mit meiner Historie an. Ich bin eigentlich aus Süddeutschland, bin Psychologin und bin vor, muss ich schon fast rechnen, vor 14 Jahren ans DLR gekommen und damit auch in den Verkehr reingekommen. Und was mich immer so begeistert ist, wie kriege ich eigentlich diese Menschen, diese Gesellschaft mit der Technik zusammen? Das muss ja in der Summe gut funktionieren. Mhm. Die Technik soll den Menschen unterstützen. Und wie kriegen wir das eigentlich hin?
Wenn man den Stau in Berlin so anschaut, dann bekommt man fast das Gefühl, so ganz viele Menschen sind noch nicht erreicht worden, oder?
Ja, eigentlich schon, aus der Verkehrsperspektive, Mobilitätsperspektive. Es zeigt ja letztendlich, dass Mobilität für uns Menschen sehr, sehr wichtig ist. Sonst gäbe es diese Thematik nicht, was ich persönlich schade fände, aber es ist vielleicht auch ein anderes Thema. Und es zeigt, wie viele Menschen die Mobilität letztendlich auch tatsächlich betrifft. Und was man hier natürlich in Berlin merkt, ist eine sehr, sehr große Stadt. Es ist besonders, indem halt sehr viele Menschen vom Umland nach Berlin reinpendeln morgens und abends eben wieder rauspendeln. Jetzt sehr viele Touristenströme. Und damit ist auch aus einer Verkehrsperspektive die Stadt sehr, sehr spannend.
Herausfordernd wahrscheinlich. Wie sind Sie denn in der Regel unterwegs oder auch heute Morgen hierher gekommen?
Ich bin tatsächlich mit dem ÖPNV hergekommen. Also ich habe es gerade vorhin in der Einführung kurz erzählt. Ich habe eine Knieverletzung, also aktiv mobil zu sein, ist im Moment keine gute Idee. Das heißt, ich bin mit dem Auto zum Regionalbahnhof gefahren und bin dann mit dem ÖPNV hierher gekommen, bin hier an der nächsten U-Bahn-Station ausgestiegen und bin die letzten paar Meter gelaufen.
Teilen Sie unseren Eindruck, dass Mobilität immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass die Menschen immer mobiler sein wollen, egal mit welchem Verkehrsmittel?
Ja, mit einer kleinen Einschränkung. Die kleine Einschränkung ist, dass wir nicht mehr Zeit mit Mobilität verbringen, aber in der gleichen Zeit mehr Kilometer zurücklegen im Vergleich zu früher. Und das zeigt ja schon, dass der Mensch durchaus auch den Wunsch hat, sich fortzubewegen. Allerdings nicht so gerne, dass er dafür mehr Zeit in Anspruch nimmt. Also vielleicht zum Vergleich, um die Zahl einschätzen zu können. Wir verbringen in Deutschland so ungefähr 70 bis 80 Minuten am Tag mit Essen und Trinken. Für die Mobilität nutzen wir mehr Zeit.
Spannend, okay.
Aber nicht mehr Zeit als online zu sein, oder? Weil das lässt sich ja gut kombinieren.
Jetzt haben Sie mich auf keinen Fuß erwischt.
Das wollte ich natürlich nicht. Aber das ist eine spannende Beobachtung. Schließt ja an die Frage, wie sind denn die meisten Menschen unterwegs?
Das ist tatsächlich eine sehr individuelle Mobilität. Also über 50% der Wege, die wir in Deutschland zurücklegen, werden im Auto zurückgelegt. Und typischerweise tatsächlich auch als Fahrer. Mhm. Und wenn Sie unterwegs sind, einfach mal in die Autos reingucken, werden Sie es merken. Typischerweise sitzt nur eine Person in diesem Fahrzeug. Mhm. Das ist über 50% der Wege in Deutschland. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass die Zahl wieder gesunken ist. Okay. Also wir waren 2017 schon mal ungefähr bei diesem Wert. In der Corona-Pandemie ist die Zahl deutlich gestiegen. Klar, aus Angst vor Ansteckung, zum Beispiel im ÖPNV. Mhm. Und im letzten Jahr, ungefähr nicht seit Einführung des 9-Euro-Tickets, ist das wieder zurückgekippt. Und jetzt sind wir bei knapp über 50% Ausgangsniveau von 2017. Mhm.
Wofür sind die Leute denn dann unterwegs, wenn das so viel mehr ist als Essen und Trinken?
Freizeitvergnügen tatsächlich. Also ungefähr 28% der Wege sind Freizeitwege. Mhm. Jetzt muss ich mal kurz auf meinen Spickzettel hier gucken. 16% sind Wege zur Arbeit und zurück.
Ich hätte gedacht, dass es viel mehr ist, als die Leute hauptsächlich zur Arbeit irgendwie dafür die Zeit auf sich nehmen.
Nee, es ist tatsächlich mehr. 11% sind dienstlich. Dienstreisen zum Beispiel. Also wenn Sie aus Stuttgart hier hochkommen, ist es eine Dienstreise, weil es ja nicht der normale Arbeitsweg ist. 16% ist Einkauf. Und es zeigt eben schon, dass wir mobil sein wollen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und da kommt schon wieder die Psychologin irgendwie hoch.
Der ÖPNV hat ja einen sagenhaft schlechten Ruf, wie auch der Fernverkehr. Sie als Mobilitätsspezialistin, was muss da jetzt passieren, damit man nicht mehr oder weniger auch Angst hat, ob man mit dem Zug überhaupt noch von A nach B kommt?
Da ist ganz wichtig eine Verlässlichkeit in der Planung. Also wenn klar ist, dass ein Verkehrsmittel zu einer gewissen Uhrzeit an einem Zielort sein soll, dass dann auch das tatsächlich gehalten wird. Und da ist Verlässlichkeit auch wichtiger als alles andere. Was wir auch merken, und das ist eine generelle Herausforderung im ÖPNV, ist so diese gefühlte Hilflosigkeit. Also wenn Sie sich jetzt mal überlegen, Sie sitzen auf dem Fahrrad oder am Auto, dann haben Sie selber das Gefühl, Sie können beeinflussen, ob Sie vorwärts kommen oder nicht. Sie können eine andere Route nehmen, Sie können vielleicht bei der nächsten Ampel ein bisschen Gas geben oder ein bisschen schneller in die Pedale treten. Und das gibt Ihnen subjektiv das Gefühl, dass Sie schneller vorwärts kommen. Wichtig oder relevant ist, dass das nur ein subjektives Gefühl ist. Sie kommen nicht tatsächlich wirklich schneller an oder nur ein paar Minuten, nicht wirklich signifikant. Aber diesen Mechanismus können Sie im ÖPNV oder im Fernverkehr eben nicht umsetzen. Und das führt dazu, dass Sie langsam frustrierter werden und dann eben auch dazu tendieren, das nächste Mal eben anderes Verkehrsmittel zu nutzen. Und das ist schlicht und ergreifend eine ganz klassische emotionale Reaktion. Und da hilft's, setzen wir mal an der individuellen Ebene an, das den Menschen bewusst zu machen, ihnen klar zu machen. Das hilft dir nicht wirklich, wenn du bei der nächsten Ampel mehr Gas gibst oder stärker in die Pedale trittst. Das führt nur dazu, dass es dir besser geht, aber du kommst deswegen nicht früher ans Ziel. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist tatsächlich in der Kommunikation. Also klar zu machen, jetzt nehmen wir mal den ÖPNV oder den Fernverkehr, wir stehen jetzt hier, aber wir kommen trotzdem noch pünktlich an. Also das den Menschen wirklich mitzugeben, dass das ein verlässliches Verkehrsmittel ist. Und dass wir jetzt nicht unendlich später oder unverlässlich zu einer gewissen Zeit wieder dann am Zielort sind.
Aber ist das dann nicht auch so, wenn ich mir das jetzt vorstelle, bei der Deutschen Bahn oder bei sämtlichen ÖPNV habe ich ja immer dann Werte wie, du bist um 15.37 Uhr irgendwo. Ich meine, da kann ich ja fast nur scheitern, außer ich fahre einem japanischen Zug, dann nicht. Aber wenn ich es so hart genau mache, ist es ja quasi nie erfüllbar. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin oder mit dem Auto, dann sage ich, ich komme zwischen halb und schwäbisch drei Viertel oder Viertel vor. Und dann bin ich halt irgendwie, habe ich mir ohnehin schon so einen Puffer eingepreist, auch den Leuten, denen ich kommuniziere, wie ich meine Mobilität gestalte. Ist das das eigentliche Ding, dass die Deutsche Bahn versucht, das so deutsch akkurat zu lösen?
Also es hilft tatsächlich, da einen Puffer einzuplanen und auch anzugeben. Also wenn wir jetzt, nehmen wir mal das Beispiel, 15.40 Uhr ist die geplante Ankunftszeit, da beschwert sich ja keiner, wenn man da 35 da ist.
Ja.
Und dann wirklich den Menschen klar zu machen, hey, hier gibt's ein Problem, wir stehen jetzt hier auf der freien Wiese. Das führt aber dazu, dass wir trotzdem noch pünktlich an den und den Bahnhöfen ankommen. Das hilft, was natürlich auch nochmal wichtig dafür ist, und das ist ja auch eine Herausforderung, das Schienennetz ist nicht unendlich groß. Und wir wollen ja auch eine gewisse Anzahl von Zügen auf dieser Strecke haben. Das heißt, wenn man da zu viele Puffer reinbaut, dann haben die anderen Züge keinen Platz mehr. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Also im Idealfall müssen wir das Bahnsystem auch so umgestalten oder so modernisieren, dass mehr Züge auf diesem Verkehrsträger eben auch Platz haben. Und das ist im Moment eben auch an der Grenze.
Bevor wir auf diesen super spannenden Aspekt eingehen, habe ich noch eine Frage. Haben Sie eigentlich nicht Angst, dass gerade eine ganze Generation von jungen Menschen, die noch keinen Führerschein haben, die so 16, 17 Jahre alt sind, die extrem unter diesen Verspätungen auch auf Schulwegen leiden, dass die komplett sozialisiert werden aufs Auto? Weil Sie sagen, das ist für Sie das zuverlässigste Verkehrsmittel?
Das ist ein Trend, den sehen wir tatsächlich nicht nur bei dieser Generation, den gibt es schon ein bisschen länger. Also wir sehen deutschlandweit, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, weil es ja durchaus auch Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt, dass der PKW-Besitz sich nicht sinkt. Also es gab ja viele Studien, die gesagt haben, praktisch über die Jahre hinweg gibt es immer weniger Menschen, die einen Führerschein haben, immer weniger Menschen, die ein Auto besitzen. Das haben wir so in unseren Statistiken deutschlandweit noch nicht beobachten können. Was wir sehen, ist, dass es gerade in den Flächenländern außerhalb der Großstädte immer mehr PKW in der Familie gibt und es eben praktisch einen Trend zur Mehrfachmotorisierung gibt. Und damit lernen wir ja schon auch sehr früh von Kind auf Bein an, dass das Auto eben ein Bestandteil des Mobilitätsverhaltens auch ist. Und es ist eben auch ein Fahrzeug, was eben sehr unkompliziert ist. Es ist verfügbar, wenn ich es brauche. Ich bin da extrem flexibel. Ich kann dorthin fahren, wo ich hinfahren will. Da gibt es eigentlich keine großen Hindernisse bei diesem Verkehrsmittel. Und das macht es wahnsinnig attraktiv.
Aber es hat ja seinen Preis. Also Sie haben vorhin gesagt, das ist uns dann vielleicht egal. Wir wollen pünktlich ankommen. Was sind denn da die Kriterien, die die Menschen anlegen an Mobilität? Das Komfortpreis, also mich zum Beispiel nervt vor allem bei der Bahn, dass es halt nicht wirklich komfortabel ist. Mein Auto, da habe ich meine Sphäre, das ist für mich. Das ist so eingerichtet, wie ich es haben will.
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt. Also es gibt so drei Faktoren, die relevant sind. Das ist der Zeitfaktor, das ist der Geldfaktor und das ist der Komfortfaktor. Bei allen drei ist wichtig, dass subjektiv und objektiv nicht immer identisch ist.
Das würde ich gleich machen.
Also es wird vielleicht beim Geldfaktor besonders deutlich. Es ist so, dass beim privaten Gebrauch der Anschaffungspreis eine größere Rolle spielt, wie der Preis praktisch, den wir monatlich oder wöchentlich für das Auto inklusive allem, was dazugehört, eben praktisch noch bezahlen. Insofern, wenn das Auto Anschaffungspreis teurer ist, ist das letztendlich so ein Stück weit ein Hinderungsgrund. Wenn das in dem Erhalt teurer ist, merken wir das als Privatperson fast nicht. Das ist übrigens anders bei Firmen, da ist genau andersrum. Und da sehen wir schon, das ist so ein Stück weit irrational. Und die Tendenz ist steigend. Also je teurer etwas ist am Anfang, desto negativer wirkt das. Also wenn man jetzt eine 5-Euro-Preisdifferenz hat, ist es relevanter, ob er von 15 auf 20 Euro gehen oder von 5 Euro auf 10 Euro.
Okay.
Oder andersrum gesagt, wenn ich Ihnen jetzt 5 Euro schenken würde, würden Sie sich ein Stück weit freuen. Wenn ich Ihnen 5 Euro wegnehmen würde, würden Sie sich mehr ärgern.
Ja, klar.
Verstehe. Obwohl der Betrag der gleiche
ist. Genau. Nee, klar.
Also das ist so der eine Faktor. Und das merken wir auch bei der Zeit. Also bei der Zeit finde ich es nochmal besonders drastisch, wenn man den ÖPNV zum Beispiel mit dem Auto vergleicht, wenn man sich die Einpendelzeiten anguckt. Also wie lange braucht jeder Mensch von uns im Durchschnitt, um von seinem Wohnort zum Arbeitsort zu kommen? Dann ist die Person deutschlandweit mit dem Auto 3-mal schneller am Dienstort als mit dem ÖPNV. Gilt übrigens auch für die Großstädte.
Okay. Das ist kein gutes Omen für den ÖPNV.
Das ist wahrscheinlich auch überraschend. Es gibt eine ganz einfache Aufklärung, die eigentlich auch logisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Man wohnt ja typischerweise nicht über der U-Bahn oder über der S-Bahn-Station. Mhm. Das heißt, man hat die Wegezeiten hin zum öffentlichen Verkehr, die natürlich auch länger sind, wenn man da eben hinläuft. Und das ist praktisch der Punkt, wo dann die Großstädte mehr Zeit verlieren als der ländliche Raum. Naja, also insofern ist das so ein Faktor. Und beim Komfortfaktor ist es schlicht und ergreifend das, was ich vorhin auch gesagt habe. Es ist immer verfügbar. Es ist so flexibel, dass es überall hinfährt, wo ich eben hin möchte. Mhm. Oder ich kann es überall hinfahren, wo ich überall hin möchte. Und ich muss nicht, und das ist auch ein wichtiger psychologischer Faktor, ich muss nicht für jede Fahrt bezahlen. Also es steht
eigentlich aktiv.
Dann. Genau, es steht keine Kasse am Auto, wo ich dann Geld reinschmeißen muss, wenn ich aussteige, dass ich da mitgefahren bin.
Aber wenn wir die Schwächen des ÖPNV uns nochmal vor Augen halten und Sie als Expertin, die ja auch auf der politischen Ebene sehr aktiv ist, wenn Sie es sich nutzen könnten, die Lösung, wie sähe die aus?
Was ich tatsächlich wichtig fände, ist den ÖPNV in der Kostenstruktur sehr einfach zu machen. Da ist das Deutschlandticket schon ein guter Faktor. Und das Zweite, was ich als nächstes wichtig finde, dass der möglichst genauso flexibel wird, und da ist die Herausforderung auch schon drin, wie das private Auto. Puh. Also man braucht im Prinzip eine flächendeckende Lösung, und zwar indem man verschiedene Gefäßgrößen nutzt, die dann praktisch den Menschen im Idealfall vor der Haustür abholen, zum nächstgrößeren Verkehrsknoten bringen und dort in das nächstgrößere Verkehrsmittel praktisch wieder reinbringen. Und das Ganze, das ist die nächste Herausforderung, muss nahtlos funktionieren, sodass der Mensch idealerweise keine komplexen Umstiegsverfahren hat. Was es dafür braucht, ist Digitalisierung, Automatisierung.
Also autonomes Fahren
und
Züge, die nicht von Hand gekoppelt werden.
Ja, genau. Automatisierung, anders werden wir es schlicht und ergreifend aufgrund des Fachkräftemangels auch nicht hinkriegen. Und das Zweite, wir brauchen eine Lösung, die nutzerzentriert ist und die den Menschen dann eben auch führt. Eine Datenbrille zum Beispiel, die den Menschen dann auch anzeigt, okay, jetzt musst du links rumlaufen, weil da ist dann der nächste Shuttle-Größe zum Beispiel. Was es auch nochmal gibt, aber das würde ich sagen, gehe ich nicht davon aus, dass ich das in meinem Leben noch erleben werde, dass die Shuttles so aufgebaut werden können, dass die sich automatisch koppeln und dann auch miteinander verknüpft werden und als größeres Ganzes praktisch nochmal fahren.
Also diese Pod-Idee, wo ich dann wieder so ein eigenes kleines Käpselchen habe und dann werden die halt gekoppelt wie zu langen Zügen.
Ja, genau.
Okay.
Das finde ich eine interessante Idee. Aber
Jetzt gibt es ja in bestimmten Ländern, wir haben es kurz angesprochen, Japan sehr bekannt mit dem gut funktionierenden Shinkansen, aber eben auch arabische Länder, Dubai, Abu Dhabi, die sehr fortschrittlich sind, wenn es um das Erfinden und Weiterentwickeln schneller, zuverlässiger Transportmittel im Raum des ÖPNV gibt. Haben wir überhaupt noch eine Chance, da mitzukommen oder haben wir uns so in unseren alten Strukturen verheddert?
Ich glaube, dass wir einen riesigen Nachteil letztendlich auch haben. Und das sieht man an mehreren Ecken und Enden. Verkehrssystem ist eins, Ausbau der Digitalisierung ist ein anderes. Wir haben ja unsere Systeme auch ein paar Jahrzehnte schon entwickelt und müssen jetzt einen Umbau dieser Systeme hinbekommen. Wenn man auf der grünen Wiese startet, ist es leichter. Mhm. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel unser Fernverkehr angucke, ist es ja so, dass es dafür keine separaten Trassen gibt. Die fahren letztendlich da, wo die anderen Züge eben auch fahren. Wenn man jetzt ein zusätzliches System aufbauen könnte, wo dann nur in Anführungsstrichen der Fernverkehr fährt, wird das natürlich deutlich leichter. Aber da müssen wir komplett das Bahnsystem eben auch reformieren und umbauen. Und das ist was Zeit kostet und auch sehr viel Geld kosten wird und auch nicht.
Gibt es überhaupt den Willen und den Plan, das zu tun?
Den Plan sehe ich schon.
Für ein separates Schienennetz?
Nee.
Also so TGV, also Shinkansen-Level, nein.
Nein, das nicht. Okay. Ist gut, dass Sie nachfragen. Ich habe Sie tatsächlich anders verstanden. Also ich sehe schon, dass es die Motivation gibt, das Bahnsystem zu modernisieren.
Okay.
Und das praktisch auf Niveau zu heben, sodass praktisch die Digitalisierung umgesetzt werden kann, dass das europäische Zugsicherungssystem umgesetzt werden kann, dass man eine Automatisierung auf der Bahn hinbekommt, etc. Was ich nicht sehe, ist tatsächlich ein komplett ergänzendes Zugsystem da nochmal aufzubauen, so à la Shinkansen oder ähnliches.
Weil das nicht geht, weil man das nicht will, weil das doof wäre. Was würde sowas kosten? Wie lange würde das dauern? Sie haben gesagt, das wäre teuer.
Kosten kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen.
Okay.
Ich sehe es nicht umsetzbar tatsächlich hier im Land. Also die Flächen müssen da sein.
Ja, okay, ist ein Punkt.
Aber die muss irgendjemand aufgeben und schätzungsweise wird es schon da schwierig.
Ja, wir sehen es ja bei Stromtrassen. Das ist daher auch nicht nur gutiert, dass es die nicht jetzt irgendwie geben soll.
Genau.
Verstehe.
Aber mit Blick auf die Klimaziele, die wir alle erfüllen müssen, wächst da nicht der Druck, auch der Druck, Individualverkehr weniger ausführen zu lassen? Wir sehen es ja, wie Städte auch Straßen zurückbauen, Parkplätze aufheben. Wie sehen Sie diesen Konflikt?
Also der Druck wächst erstmal. Wir haben in Deutschland sehr ambitionierte Klimaschutzziele. Also bis 2030 eine deutliche Reduktion insgesamt der CO2-Emissionen, 2045 die Nullgrenze sozusagen von den CO2-Emissionen. Und wir sind damit auch 5 Jahre vor Europa letztendlich auch dran, was schon zeigt, wir sind da sehr ambitioniert unterwegs. Ja, und wenn man sich jetzt auch die Klimaschutzberichte der letzten Jahre anguckt, sieht man ja gerade im Verkehr, dass da nicht viel passiert ist. Die Verkehrsleistung ist gestiegen, aber die Emissionen sind nicht gesunken. Also insofern, und dann ist ja auch klar, wenn ich den Endpunkt praktisch gleich lasse, wird die Sinkrate immer steiler, die ich erreichen muss, um dann halt die Ziele zu erreichen. Mhm. Insofern, ja, Sie haben meine verschiedenen Rollen angesprochen. Ich habe ja auch noch den Hut der Co-Leiterin des Expertenbeirats Klimaschutz in der Mobilität. Da diskutieren wir solche Maßnahmen. Das sind keine einfachen Diskussionen. Und es gibt auch nicht die eine Lösung, mit der man diese Klimaschutzziele erreichen kann. Vor allem die 2030er-Ziele. Der größte Hebel, den wir haben, ist tatsächlich die Antriebswende. Das heißt, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge, die da draußen rumfahren, eben ja möglichst kein CO2 mehr emittieren. Das heißt, ja, guck, dass sie zum Beispiel elektrisch unterwegs sind.
Wenn Sie der Bundesregierung raten können, dürfen sollen, würden Sie ihr empfehlen, wieder eine Förderprämie einzuführen, in welcher Form auch immer?
Also wir haben als Expertenbeirat Ende November tatsächlich Vorschläge geliefert. Ich habe mir die heute auch nochmal angeguckt in der Vorbereitung von dem Interview. Ich stehe immer noch hinter diesen Überlegungen, die wir damals angestellt hatten. Da war tatsächlich die Verlängerung des Umweltbonus ein großer Faktor, der auch sehr, sehr viele E-PKWs nochmal zusätzlich auf die Straße bringen würde. Und was wir da einfach schlicht und ergreifend feststellen, wir müssen die E-PKWs attraktiver gestalten. Und ein Faktor ist der Preis. Also wenn ich mir die Anschaffungskosten angucke, sind die einfach zu teuer im Vergleich zu den Nicht-E-PKWs. Und das ist der größte Hebel, den wir haben.
Mhm. Also wir sehen es ja, ich meine, VW beispielsweise will jetzt das 20.000-Euro-Auto dann endlich auf Uplevel, also so klein, wie sie sonst bauen können. 2027, glaube ich, rumort man gerade. Die 25.000-Euro-Autos kommen dann Ende diesen Jahres hoffentlich oder Mitte diesen Jahres, die ersten. Aber auch abseits dieser ganzen E-Auto-Geschichte ist da nicht auch ganz viel Skepsis dabei, weil die Leute Angst haben, ein Problem, ihre Routinen zu durchbrechen. Also das ist auch das vielleicht an die Psychologin in Ihnen gefragt, der andere Hut wieder. Wie schwer ist das denn, die Leute dahin zu schieben und auch wie schwer ist es zu durchbrechen? Was muss man ihnen da geben? Weil Geld allein reicht ja wahrscheinlich nicht.
Nee, Geld alleine wird es nicht richten. Letztendlich gibt es zwei Maßnahmenarten, mit denen man umgehen kann. Man kann das aktuell gezeigte Verhalten erschweren.
Das heißt, Parkplätze streichen, Straßen zumachen.
Die ganzen unbeliebten Maßnahmen, ja.
Okay, also wir uns richtig gut freuen.
Ja, genau diese Sachen. Die machen, ja, sind immer ein Impuls dafür, das Verhalten nochmal zu überdenken. Was ich ganz wichtig finde, da kommt wieder die Psychologin in mir hoch, das alternative Verhalten auch zu belohnen, würde ich jetzt sagen, und attraktiver zu gestalten, sodass man im Idealfall nichts durchbrechen muss, sondern denen sagen muss, hey, das andere Verhalten ist doch viel cooler. Also was mich zum Beispiel wundert, das Fahren in einem E-PKW ist ja auch an sich weniger stressig. Das Fahrzeug ist leiser und damit auch weniger psychisch anstrengend für den Menschen, der drin sitzt und fährt. Das sind so Faktoren, die in der Diskussion eigentlich komplett verloren gehen oder nicht auftauchen oder wenig auftauchen.
Ich glaube, Luca und ich, wir fahren beide sehr viel Elektroauto.
Auch gern.
Also auch über lange Strecken. Und dass es stressfrei wäre, kann man nicht ganz sagen aus meiner Sicht, weil man dann doch auf längeren Strecken einfach sich die Fahrzeiten verlängern, weil man ja für das Laden dann schon auch Zeit einkalkulieren muss. Also wenn man durch die Republik fährt, würde ich sagen, so ungefähr 1,5 Stunden mehr, wenn es gut läuft.
Wobei das ein anderer Faktor ist. Ich meinte tatsächlich die Lautstärke des Fahrzeugs. Mhm. Das ist ja auch eine Belastung, die auf den Fahrer einprasselt.
Aber es ist ja so eine Overall. Also wenn ich jetzt nochmal mich mit der Psychologin unterhalte, ist natürlich für mich, wenn ich irgendwo pünktlich sein muss, auch ein Stressfaktor, wenn ich mich nicht zu 100% darauf verlassen kann, dass die Infrastruktur steht.
Genau, und auch funktioniert dann. Das ist genau das Ding, glaube ich.
Also das merken wir tatsächlich auch in den Untersuchungen. Was ein Hinderungsgrund ist, ist ja die Angst, das Auto nicht geladen zu bekommen, wenn man es laden möchte oder muss. Wobei ich auch dazu sagen muss, da gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Personen, die Erfahrung mit Elektroautos haben und Personen, die keine Erfahrung mit Elektroautos haben. Die Angst ist bei den Personen mit Erfahrung geringer als bei den Personen ohne Erfahrung. Aber sie ist dennoch da. Und sie ist stärker bei den Personen, die kein Eigenheim haben und damit keine Chance haben, das am eigenen Carport etc. praktisch laden zu können. Insofern haben jetzt Städte wie Berlin, vielleicht im Vergleich zu so einem Flächenland wie Brandenburg, gewisse Nachteile.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Kommen wir nochmal auf das Ziel zurück, nämlich 15 Millionen E-Autos bis 2030 zu erreichen. Das scheint mir als unwahrscheinlich bei der aktuellen Kaufzurückhaltung, auch wenn dann ab 26 vielleicht günstigere Modelle kommen, vielleicht auch mehr aus China. Aber was glauben Sie aktuell, wo werden wir 2030 ungefähr rauskommen?
Also in unseren Prognosen, die tatsächlich schon optimistisch sind, kommen wir bei 11 Millionen an. Das sind schon, wie gesagt, optimistische Prognosen. Ich kenne auch welche, die deutlich niedriger nochmal sind. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass dann immer der Vergleich eine Rolle spielt. Also klar, im Vergleich zu 15 Millionen sind es eine ganze Menge weniger. Wenn ich mir aber überlege, was wir am Ende der NPM, die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität, diskutiert hatten, da haben wir gesagt, wenn wir 2030 bei 10 Millionen Euro sind, 10 Millionen E-PKW sind, sind wir schon richtig gut. Und im Vergleich dazu haben wir also Fortschritte gemacht, was nicht heißt, dass es doch gut wäre, besser zu sein.
Gut, aber die Ziele sind ja letztendlich andere. Also deswegen, was müsste man denn machen? Abseits, Sie haben gesagt, man müsste es irgendwie intensivieren. Aber was wären denn solche Dinge? Wir hatten mit Franz Logen von E-Mobil-BW auch schon gesprochen zu dem Thema, auch hier im Podcast. Kennen Sie, glaube ich, auch gut.
Ja.
Aber was sind denn diese Dinge, die man machen kann, die vielleicht auch politisch leicht zu lösen wären und nicht mit, also wo es dann Gegenwind gibt, weil man Straßen zumacht oder weil ein Finanzminister sagt, so viel Geld habe ich nicht übrig für den Spaß.
Ja, also was man tatsächlich machen könnte, ist die Kfz-Steuer noch. Wir gucken, dass wir eine CO2-orientierte Kfz-Steuer praktisch haben. Das würde helfen, würde auch relativ viel E-Pkw bringen. Was wir machen könnten, ist dafür zu sorgen, dass Prämiensysteme da sind oder da sein müssten. Was auch hilft, ist praktisch die Ladeinfrastruktur so stärker auszubauen. Da hat Deutschland deutliche Fortschritte gemacht. Das wird auch in der Bevölkerung wahrgenommen. Aber daran festzuhalten und zu sorgen, dass dieser Ausbau auch weiterläuft und nicht stehen bleibt, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Was auch nochmal helfen wird, aber da ist die Automobilindustrie meines Erachtens auch ganz gut dran, ist eine größere Bandbreite an Modellen auf die Straße zu bringen. Und was meines Erachtens auch nochmal helfen würde, ist die Kommunikation darüber. Also was ich schon auffallend finde, ist, dass die Ladesäulen, die es gibt, nicht gut wahrgenommen werden von der Bevölkerung. Die werden einfach übersehen, die sind nicht auffällig genug. Mhm. Und dann zu sagen, wir tragen das stärker nach vorne. Wir haben mal scherzhaft gesagt, vielleicht wäre es wichtig, die alle pink anzumalen, wie auch immer. Also dass sie auffallen, dass man die sieht, dass das deutlich wird. Die gibt es auch. Und dass das auch jemand sieht, der vielleicht keinen E-Pkw hat.
Vielleicht auch auf der anderen Seite, ich glaube, was vielen Leuten nicht klar ist, wie teuer Mobilität auf Basis fossiler Brennstoffe in Zukunft wird.
Ja.
Ist das nicht auch nochmal so ein, wer sich heute einen Diesel kauft, malt sich, glaube ich, in den wenigsten Fällen aus, was er dafür in 5 Jahren zahlt, oder?
Ja, das ist so. Das ist die Paradoxie, die ich auch vorhin kurz angesprochen hatte. Also der Privatkäufer schaut sich an, was kostet das Auto heute und denkt nicht über die langfristigen Kosten nach und vor allem nicht über eine Veränderung dieser Kosten. Also guckt dann typischerweise, was kostet denn Strom jetzt und denkt nicht drüber nach, was denn Strom in 3 Jahren kosten könnte oder was der Liter Benzin oder Diesel in 3 Jahren kosten könnte. Also insofern, diese Prognosen sind in der Tat ein Punkt. Was man auch machen könnte, ist tatsächlich sehr, sehr deutlich mal darüber informieren. Was es ja zum Beispiel auch gibt, gibt ja App-basierte Lösungen, mit denen man erkennen kann, wie ein Mensch denn unterwegs ist. Und man könnte diese Apps auch nutzen, um eine Information an den Menschen mitzugeben. Und einmal zu sagen, hey, wenn du jetzt zum Beispiel wenn du mit dem E-Pkw unterwegs gewesen wärst, dann hättest du so und so viel CO2 gespart. Da ist meines Erachtens auch nochmal wichtig, einen Vergleich zu bringen, weil Menschen mit den großen Zahlen selten was anfangen können. CO2 ist was Abstraktes. Und gleichzeitig dafür zu sagen, okay, wenn du aber so weiter unterwegs bist, wie du jetzt unterwegs bist, dann hat dich das jetzt so und so viel Euro gekostet und in 3 Jahren wird es dich so viel Euro kosten.
Sicher und gut hin.
Ja, genau. Und das sehr, sehr explizit zu machen und vor allem auch bei jedem Weg explizit zu machen, also auch bei den Fußwegen, bei den Fahrradwegen.
Aber stellen Sie dann so ein Google Maps Plugin quasi vor, das mir dann am Ende beim Ziel sagt, Mann, bist du großartig? Und dann kriege ich im Idealfall noch irgendwelche Herzchen, Coins, die...
Bäumchen wachsen.
Ja, zum Beispiel, es gibt auch tatsächlich aus dem europäischen Ausland ganz spannende Untersuchungen, die diese Apps genutzt haben. Die laufen im Prinzip im Hintergrund, messen, ob jemand unterwegs ist oder nicht. Lässt sich herausfinden.
Man macht das Smartphone Also ich meine, jeder, der das leugnet, ist...
Genau. Es kann auch recht einfach erkennen, wie man unterwegs ist. Das ist auch nicht so schwierig technisch. Und dann einfach praktisch auszurechnen, was hat es gekostet, was der CO2 ist auch möglich. Und dann halt noch zurückzuspielen und Punkte zu vergeben. Mhm. Es gibt in Italien eine Stadt, die hat Punkte vergeben für die Anzahl der Kilometer, die man mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. Mhm. Und da gab es am Ende, ich sage immer so etwas plattenfeuchten Händedruck vom Bürgermeister, die 3 Top-Personen, die am meisten Kilometer zurückgelegt haben. Also solche Maßnahmen. Und die helfen. Mhm. So Spieletrieb des Menschen.
Viele unserer Leser und User wurmt es, dass sie nicht die echte CO2-Bilanz des Elektroautos kennen. Nicht die Wahrheit quasi. Wäre das nicht auch nochmal ein Ventil, wenn man da mehr Transparenz erreichen würde, auch das Thema Batterierecycling mit reinnehmen würde, dass man es den Leuten leichter machen würde, auf Elektromobilität umzusteigen?
Ja, das ist allerdings auch keine einfache Rechnung, muss man auch dazu sagen. Und das ist auch gesetzlich nicht ganz unkompliziert. Das Klimaschutzgesetz ist ja so praktisch aufgebaut, dass das, was an CO2-Emissionen zum Beispiel auch im Strom drin steckt, nicht für den Verkehr gerechnet wird. Mhm. Deswegen ist ein Kilometer, der mit dem E-Pkw zurückgelegt wird, per Definition klimaneutral, auch wenn da eben nicht nur grüner Strom in der Energie drin steckt, mit der das Auto geladen worden ist. Also insofern sind da auch so feine Definitionsunterschiede da. Und dann kann man natürlich berechtigterweise sagen, das stimmt ja nicht so wirklich, dass das Auto wirklich klimaneutral ist. Und wenn ich dann die Batterie noch mitnehme, wird es nochmal komplexer. Wenn ich mir angucke, wie lang lebt das Auto eigentlich, wann wird es verschrottet, also die komplette Kreislaufwirtschaft dann nochmal mit reinrechne, wird es ja nochmal schwieriger. Dann kann man es nochmal komplexer machen, indem man sagt, typischerweise wiegt ein E-Auto mehr als ein Nicht-E-Auto. Was wir auch in unseren Studien sehen, ist, dass die Kilometer mehr sind, die mit dem E-Pkw zurückgelegt werden.
Weil wir fahren mehr E-Pkw als Verbrenner?
Nee, mehr Kilometer.
Also mehr. Ah, okay.
Die Strecken werden länger.
Was ich auch im Land der Reichweitenangst.
Ja, was aber sich auch eigentlich begründen lässt, weil die Menschen sind ja davon überzeugt, dass sie klimaneutral unterwegs sind damit. Hm. Also insofern ist ja nicht schlimm, wenn man mehr damit fährt.
Okay, ich verstehe, das ist das LED-Lampenphänomen mit, jetzt kann auch das Licht anbleiben, weil es ist ja keine 60 Watt Birne mehr, sondern 5.
Genau. Oh je. Und das Problem damit ist, also die Logik stimmt ja aus einer Klimaschutzperspektive, CO2-Perspektive, die stimmt aber nicht mehr für den Feinstaub. Mhm. Weil dadurch ja der Reifenabtrieb erstens immer noch da ist, zweitens auch stärker wird, weil das Auto ja schwerer ist und damit eigentlich die Feinstaubbelastung steigt. Mhm. Und die sogenannten Nicht-CO2-Effekte. Mhm. Und das macht die Rechnung relativ schnell recht kompliziert. Und was wir meines Erachtens auch aufpassen müssen, ist, dass wir die Gesellschaft nicht überfordern mit den unterschiedlichen Effekten, die es auszuwiegen gilt. Mhm. Und Feinstaub in der Luft ist jetzt nicht so sehr ein Problem fürs Klima, aber ein Problem für die Gesundheit.
Ja, voll. Also. Wir hatten jetzt kürzlich bei YouTube, weil wir mit Professor Quaschning gesprochen haben, da kam jetzt kürzlich erst vor ein paar Tagen der Kommentar rein mit, warum redet er eigentlich immer nur über das CO2? Es gibt Feinstaub, ja. Es gibt Stickoxide, es gibt. Jetzt kommen wir nicht aus Stuttgart, Sie kommen auch mal aus der Region. Ja. Wir sind Feinstaubalarm erprobt, was ja schon lange wieder nicht mehr da ist. Aber wäre es nicht eigentlich sinnvoller, tatsächlich alles in so einen Global Score quasi mit einzubetten. Und auch wenn es komplex wäre, aber da eine plausible Rechnung aufzubauen? Oder ist genau diese Plausibilität das Ding?
Also ja, ich glaube, was es gibt ja diese Ernährungsampel. In der Richtung, oder ja, Label ja auch für Energieverbrauch von Kühlschränken oder ähnliches. Also so eine ABCD-Klassifizierung, Ampelsystem, wie auch immer. Ich fände sowas hilfreich, wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass aufgrund des Klimaschutzgesetzes die CO2-Ziele schon die sind, die am schwierigsten zu erreichen sind. Mhm. Was es jetzt zum Beispiel beim Feinstaub, beim Fahren gibt, ist eine Möglichkeit, die Bremsen zu adaptieren. Ich sage immer, so einen ganz platten Staubsauger da nochmal einzubauen, gibt es auch Lösungen vom DLR, die dann praktisch den Abrieb von den Bremsen direkt einsaugen und auch ein Stück weit die Luft noch mit reinigen können. Mhm. Das sind Technologien, die wir in der Erforschung haben, die auch langfristig den Feinstaub aus der Luft nochmal rausfiltern können. Auch da gibt es Vorgaben von der EU, wie sich das entwickeln soll. Es ist aber nicht so gesetzlich streng vorgeschrieben wie jetzt das Klimaschutzgesetz zum Beispiel. Mhm. Und da muss man sich politisch sehr gut meines Erachtens überlegen, wie so ein Ampelsystem aussehen könnte.
Okay, das heißt aber, da fehlt es an politischem Willen oder was ist da das Problem, das Sie wahrnehmen?
Ich sehe
oder
nicht,
ist es nicht, dass das nicht gesehen wird einfach? Dass man halt CO2 kennt, man hat man, weiß man.
Also meiner Erfahrung nach ist schon dieser CO2-Effekt der Dominante. Mhm. Dafür gibt es die Reports, die einmal im Jahr veröffentlicht werden. Es gibt die Vorgabe, dass die Bundesregierung Maßnahmen praktisch etablieren muss oder verabschieden muss, wenn die Ziele eben nicht erreicht werden und so weiter. Also da ist ein hoher politischer Druck, auch da aktiv zu werden, wenn praktisch die Ziele gerissen werden. So stark ist der Druck jetzt beim Feinstaub nicht.
Ja, nicht mehr. Also,
Nicht mehr. Aber aktuell nicht. Ja. Yeah. Und dann muss man ja praktisch sich auch politisch oder gesellschaftlich Gedanken drüber machen, wollen wir das genau so aufbauen? Und konzentrieren wir uns dann auf eine Reduktion von beidem gleichzeitig? Oder wie sortieren wir das? Mhm. Und das ist meines Erachtens eine Sache, die Gesetzgebung regeln muss. Da stecken wir in einer Forschung, jetzt zumindest aus einer Verkehrsperspektive, ein Stück weit hinten dran.
Okay, aber das heißt, Sie sagen jetzt auch, ich kann jetzt als Forschungseinheit nicht hergehen und dafür plädieren oder beratend diverse Beiräte. Tut bitte das und das ist der Grenzwert und der soll es bitte sein.
Das würde ich von der naturwissenschaftlich-medizinischeren Forschungseinrichtung erwarten. Weil gerade, ich habe vorhin gesagt, der Feinstaub schadet ja auch der Gesundheit. Ich selber bin Psychologin. Wir haben Mediziner am DLR, aber die sind eher in der Raumfahrt tätig. Okay. Also, da müssen wir ja da eher gucken, okay, was ist eigentlich die Maximalbelastung, die gesundheitlich schädlich ist? Und was sind da die Grenzwerte? Und wie wäre praktisch, wie müssten die reduziert werden, sodass die Kosten, die ja dann langfristig auch entstehen, reduziert werden? Insofern hätte ich da tatsächlich eher die medizinische Forschung, das Gesundheitssystem eher nochmal gesehen als Trigger für so eine Veränderung.
Was ist eigentlich für Sie in Sachen Mobilität weltweit der Leitmarkt? Also wo geht's am besten in Sachen Preis-Leistung, Pünktlichkeit, Angebot, Umweltfreundlichkeit?
Verstanden.
Da gibt's ganz viele Antworten. Es gibt aber ganz viele Leitmärkte.
Gibt's ein Musterländle?
Ja, das muss ich als alte Baden-Württemberger sagen. Also was ich zum Beispiel sehr beeindruckend fand, und das wäre für mich für das ÖPNV-System ein Leitmarkt, wenn man davon sprechen kann, sind tatsächlich die australischen Großstädte. Also ich war jetzt nach Ostern in Melbourne und in Sydney unterwegs. Sie haben beide sehr, sehr spannende ÖPNV-Systeme. In Melbourne ist innerhalb von gewissen Bereichen der Innenstadt ist der ÖPNV kostenlos. Das heißt, man kann einfach einsteigen und weiterfahren. Was ich sehr interessant fand, ist auch tatsächlich mal zu erleben. Das Zweite, was ich toll fand, war in Sydney. Da ist es nicht kostenlos, funktioniert aber alles über die Kreditkarte. Also da gibt es im Prinzip an jeder Straßenlaterne, an den Ein- und Ausstiegsplätzen so ein Tap-on-Tap-off-System. Da hält man die Kreditkarte kurz davor, steigt ein, steigt aus, steckt sich wieder aus. Mhm. Und man kriegt dann das billigste Ticket praktisch abgerechnet. Das macht es wahnsinnig unkompliziert, so ein ÖPNV-System zu benutzen.
Und wenn sich quasi das Monatsticket aufsammeln würde ab dem sechsten Tag, wird es dann halt automatisch
das
Ticket.
Genau.
Verstehe, okay.
Und das macht es einfach. Also das wäre so ein Leitmarkt für so ein ÖPNV-System. Mhm. Was ich zum Beispiel auch noch sehr, sehr spannend finde, jetzt aus einer Deutschland-Ticket-Diskussion heraus, ist das österreichische System mit dem 365-Euro-Ticket, das ist dort. Ja. Was ich auch sehr spannend finde, sind die Fahrradwege, die Fahrradautobahnen in Peking. Also da gibt es sehr, sehr viel Spannendes eigentlich weltweit. Und auch wenn es ein kritischer Punkt ist, ich sage es jetzt trotzdem, ich finde die zum Beispiel Arizona sehr spannend, was das automatisierte Fahren anbelangt. Mhm. Die haben allerdings auch leicht klimatisch andere Bedingungen als wir hier. Aber trotzdem.
Und immer noch viel Platz für leistungsstarke V8-Motoren. Ja. Aber die Bedeutung des automatisierten Fahrens, wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, wir haben ja oft auch diskutiert, Robotaxis könnten hier in Deutschland eine Lösung sein. Wie hoch schätzen Sie die wirklich ein?
Ich schätze die als hoch ein. Ich glaube aber auch, dass wir den Zeitrahmen unterschätzen, den wir noch brauchen. Schlicht und ergreifend, weil ich es auch für wichtig erachte, dass die Technologie, wenn sie dann auf der Straße ist, auch verlässlich fährt, gut fährt. Und dafür braucht es meines Erachtens gerade im innerstädtischen Bereich, wo es ja durchaus auch komplex ist mit Kindern, die da rumlaufen können, etc., Fahrradfahrer, dass das sehr gut austariert und sicher funktioniert. Auf der Autobahn in abgeschlossenen Szenarien mit einem einfachen Verkehrssystem ist es meines Erachtens deutlich näher. Aber wir werden auch die Komplexität brauchen, dass die Technologie hier funktioniert. Also jetzt Berliner Innenstadt zum Beispiel funktioniert. Und da sehe ich es nochmal deutlich weiter in der Zukunft. Allerdings auch mit einem weinenden Auge, muss ich auch dazu sagen. Weil ich auch sehe, dass der Fachkräftemangel durchaus auch dazu führen wird, dass wir gerade die Bussysteme zum Beispiel auch einschränken werden müssen. Was bei den Faktoren, die wir am Anfang diskutiert hatten, nicht helfen wird. Mhm. Insofern brauchen wir die Technologie dringend. Und ich sehe auch, dass die kommt. Und ich hoffe, dass sie dann auch so gut kommt, dass alle davon begeistert sind.
Wenn wir jetzt in China beispielsweise unterwegs sind, und wir haben es schon angesprochen, irgendwie in China Fahrrad, Autobahn, vielleicht in Peking, in Shanghai gibt es dann, oder in Arizona, autonom fahrende Fahrzeuge. Ich habe das Gefühl, dass da häufig nicht mit dieser deutschen 100% Lösungsansatz oder eigentlich 105% Perfektion rangegangen wird, sondern da ist mehr Unsicherheit dabei. Ja. Wird uns das aber nicht eigentlich in sehr vielen Bereichen grundsätzlich überholen oder ausnocken eigentlich? Ja.
Ich glaube, dass uns das kurzfristig, dass wir da kurzfristig ins Hintertreffen geraten, tun wir aktuell ja schon.
Genau.
Ich spreche auch da immer ganz von so einem Hase- und Igel-Rennen. Ich bin davon tatsächlich überzeugt, dass wir zwar im Moment hinten dran sind, aber durch das langsamere Voranschreiten nachhaltiger unterwegs sind. Mhm. Und dazu kommt, dass unser System auch wirklich ein Stück weit komplexer ist. Ich habe Arizona genannt, die haben pro Monat 3 Regentage. Das sieht in Deutschland ein bisschen anders aus.
Zum Glück. Also.
Zum Glück. Für die Natur, fürs automatisierte Fahren wäre es tatsächlich anders besser. Aber die Technologie muss mit allen Wetterkonstellationen, muss auch mit Schnee, muss mit Eis, muss mit Starkregen etc. zurechtkommen. Mhm. Und die Städte sind auch komplexer, die wir hier haben im Vergleich. Also die Anforderungen sind höher, das dürfen wir bei dem Rennen nicht vergessen. Und das Rechtssystem ist ein anderes. Also wir würden hier in Deutschland die Fahrzeuge nicht einfach mal auf die Straße schicken und denen sagen, hey, sammelt Daten, wenn es schief geht, ist nicht so schlimm, weil wir lernen ja da draus. Und wir müssen gucken, dass wir vorher lernen, bevor es schief geht. Mhm. Und kommt wieder die Psychologin in mir hoch. Das ist von Menschen relativ einfach, einem Menschen zu verzeihen. Es ist deutlich schwieriger für einen Menschen, der Technik zu verzeihen. Mhm. Und wenn dann die Technik einen kritischen Fehler macht, ist es schnell da, dass das Vertrauen verloren geht. Und Vertrauen wieder aufzubauen, ist auch sehr, sehr schwer. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir in Europa gut dran tun, wenn wir langsamer unterwegs sind, um dann langfristig schneller voranzukommen.
Mhm. Was uns ja wieder am Ende zu dem Thema mit der Enttäuschung führt und der Bahn, die dann zu spät kommt, dann traue ich mich genau. Immer nicht mehr, weil ich schon davon ausgehe. Jetzt ist es so, dass wir bei vielen Leuten ja auch das Vertrauen nicht loslassen wollen. Viele klammern sich deswegen an den Wunsch, beispielsweise E-Fuels in den Markt zu bringen und damit ihre vertraute Fortbewegungsart erhalten zu können. Auch vielleicht, weil man sonst Marktdominanzen von woanders her sieht, dass dann chinesische Autobauer kommen und wir als Europa, wir Deutschen vielleicht im Speziellen, sind die Verbrennungsmotoren-Nation. Und es ist ja quasi Heimatschutz, wenn ich weiter verbrennungsmotorisch unterwegs bin. Wie sehen Sie das da vor allem aus einer wissenschaftlichen Perspektive? Ist es sinnvoll, dazu dran zu denken und dran zu glauben?
Die synthetischen Kraftstoffe braucht es meines Erachtens, allerdings erstmal für andere Bereiche. Dazu zählt die Luftfahrt, dazu zählt zum Beispiel auch die Schifffahrt, dazu zählen auch manche chemische Industrie, die wir in dem Land auch haben und die auch überleben sollte und die auch dekarbonisiert werden muss. Und wenn man sich die Herstellungsprozesse von den synthetischen Kraftstoffen anguckt, dann wird einem recht schnell klar, dass das sehr energieintensive Prozesse sind. Und die müssen ja auch CO2-neutral durchlaufen. Das heißt, wir brauchen sehr, sehr viel Wind- und Sonnenenergie, um die synthetischen Kraftstoffe herzustellen. Jetzt haben wir in diesem Land nicht so unendlich viel. Das ist wiederum ein Vorteil von Arizona oder von Australien. Die haben deutlich mehr Sonne. Oder wenn man jetzt in die skandinavischen Länder geht, gibt es mehr Wind. Die Vorteile haben wir alle nicht. Also wir müssen möglichst effizient mit unseren Energieressourcen umgehen. Was aber auch heißt, dass wir nicht unendlich viele synthetische oder Liter von synthetischen Kraftstoffen zur Verfügung haben werden. Und übrigens im Moment auch noch gar nicht haben. Also das kommt ja auch noch dazu. Und dann gehen wir eher davon aus, dass wir erstmal die Bereiche mit diesen Kraftstoffen füttern müssen, die eben keine Alternative haben. Also wenn ich in die Luftfahrt zum Beispiel schaue, ist es da so, dass es klar auch elektrische Antriebe gibt für Flugzeuge. Die werden aber nicht uns über den Teich bringen in die USA zum Beispiel. Wenn ich von Wasserstoff rede, dann sind wir eher an der Mittelstrecke unterwegs. Und wenn es tatsächlich in die lange Strecke geht, dann sind wir im Moment auf die synthetischen Kraftstoffe dort schlicht und ergreifend angewiesen. Da gibt es die Alternative nicht. Im Straßenverkehr haben wir eine Alternative.
Okay. Und wenn wir dann aber in Richtung, ist ja auch gerade eine ganz heiße Diskussion mit HVO 100 beispielsweise, das ist dann kein klassisch synthetischer Kraftstoff, sondern halt ein biobasierter Kraftstoff, also nicht Energie, sondern aus einem organischen Material. Ist das dann ein Ding? Oder was sagt da die Wissenschaftlerin? Haben wir, wie viel HVO hätten wir denn, wenn wir wollten?
Auch das ist nicht unbegrenzt verfügbar. Also auch da haben wir, ja, also am besten wäre es, wenn wir unendlich viel Sonne und viel Windenergie hätten. Und da gucken wir eher, dass wir schauen, dass wir die Energieressourcen besser ernten könnten, also praktisch mehr Nutzen daraus ziehen könnten. Wir gehen tatsächlich eher im Moment davon aus, dass wir sagen, wir produzieren mit der Energie, die wir dann haben, Wasserstoff und nutzen dann den Wasserstoff, um tatsächlich strombasierte Kraftstoffe herzustellen. Da braucht man auch ein Stück weit Biomasse für, aber nicht so viel. Mhm. Und da haben wir übrigens auch nochmal Abfallprodukte, die man auch nochmal nutzen kann, um praktisch mit einem synthetischen Kraftstoff im Auto nochmal zu fahren. Also da gibt es durchaus auch Lösungen, sind dann aber Abfallprodukte. Mhm. Das heißt, die wird es auch nicht in der großen Masse geben. Und wenn ich mir überlege, dass wir in Deutschland noch nicht so weit sind, dass wir die Kraftstoffe in der Masse herstellen können, werden die auch recht teuer sein am Anfang. Das wird nicht vergleichbar sein mit den heutigen Preisen, die wir an der Tankstelle bezahlen. Und das ist halt auch die Frage, wer kann sich das leisten und wer möchte sich das leisten?
Aber da kommen wir genau zu dem Punkt, am Ende zu sagen, dann sind wir beim Plug-in-Hybrid, weil niemand fährt sonst ab, sonst ist mir zumindest kein sinnvolles System bekannt, das das leisten könnte, dass ich diese Bivalenz habe, dass ich sowohl als auch, sonst muss ich mich ja für immer für den teuren Kraftstoff entscheiden oder für das vermeintlich günstige, aber dann unzuverlässige oder eben anders geartete elektrisch angetriebene Fahrzeug, das ist ja nicht tragfähig. Niemand wird sagen, ich gehe gezielt auf das für immer und ewig teure.
Ja, und wir müssen ja auch die Infrastruktur für beides aufbauen. Wenn man jetzt den Wasserstoff noch dazu packt, haben wir die dritte Variante auch noch. Das heißt, ich brauche für alle drei eine anders gestaltete Infrastruktur. Und sowohl für den Wasserstoff als auch für die synthetischen Kraftstoffe brauche ich die Fabriken, die das jeweils herstellen. Mhm. Und dann eben die Transportwege, um eigentlich an jede Tankstelle den Kraftstoff oder den Wasserstoff dann zur Verfügung zu stellen. Und dann eben noch die entsprechenden Ladesäulen in den verschiedenen Ausbaustufen. Also das ist schon eine hohe Anforderung an die Infrastruktur. Mhm. Wir werden jetzt aber, wenn wir zum Beispiel über Wasserstoff sprechen, das Wasserstoffnetz auch brauchen, um zum Beispiel die Industrie zu versorgen. Also auch da ist eine Notwendigkeit da, diese Infrastruktur aufzubauen. Und wenn ich es mir jetzt angucke, sehe ich schon, dass jetzt für den E-Pkw oder für den Pkw-Bereich die Infrastruktur für die Elektromobilität am deutlichsten stark ausgebaut ist. Mhm. Also die Ladesäulen, die gibt es ja. Mhm. Jetzt gibt es auch Wasserstofftankstellen, aber bei weitem nicht so viele.
Ich glaube, keine 100 mehr.
Da muss man viele lange Wege zurücklegen.
Genau.
Ja, das haben wir auch schon mal so ausprobiert. Ja, genau. Zu guter Letzt würde mich noch abschließend interessieren, wie würden Sie das einschätzen? Wir haben jetzt ein bisschen über Digitalisierung gesprochen, über das Thema Ladesäuleninfrastruktur. Bei den Autoherstellern sehen wir auch diese Schwierigkeiten. Wo glauben Sie, wo muss man die meiste Kraft gerade aktuell reinlegen? Weil das ist den meisten Drall in alle anderen Richtungen geben kann.
Das ist tatsächlich die Digitalisierung. Jetzt sage ich mal ein Schlagwort, was ich eigentlich nicht mag. Das sind die digitalen Zwillinge. Ich mag es nicht, weil da so viel immer drunter spekuliert wird, was es eigentlich ist und der Begriff ganz unterschiedlich verwendet wird. Was ich wichtig finde, ist, dass wir die Innovation beschleunigt in den Markt reinbekommen. Was wir schon auch sehen, gerade aus einer Forscherperspektive raus, dass es recht lange dauert, bis man ein System in der Erforschung hat und es dann wirklich in den Massenmarkt transferiert bekommt. Schlicht und ergreifend, weil die Zulassungsverfahren sehr, sehr lange Zeit brauchen. Und wenn man da adäquate digitale Zwillinge hätte, mit denen wir diese Freigabe-Zulassungsprozesse schneller hinbekommen würden, dann hätten wir eine ganze Menge geschafft und würden auch diesen Wechsel schneller hinbekommen. Mhm. Ich gebe zu, ich bin auch für eine gewisse Ungeduld bekannt. Vielleicht liegt die Antwort daran. Aber ich fände es schön, wenn wir da die Zyklen beschleunigt bekämen.
Okay. Super. Mehr Digitalisierung, ist doch schön.
Ja.
Zum Schluss von jedem Move-Podcast haben wir noch ein kurzes A-B-Spiel, das wir auch mit Ihnen gerne machen würden.
Oh, ja.
Sie dürfen sich einfach entscheiden, für das für oder wider. Und wenn es irgendeinen Grund gibt, warum, ganz speziell,
okay,
dann auch gerne. Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming-Dienst, wegen Flexibilität.
Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Okay.
Ist cool.
Apple oder Google?
Google.
Okay.
Erklär doch kurz mal.
Ja, gerne.
Ich habe einmal ein Apple-System gehabt und habe meine Fotos da nicht mehr runtergekriegt. Das lag wahrscheinlich an der Nutzerin, die vor diesem System stand. Aber es war ein prägendes Ereignis.
Ich glaube, es wird dieses Vertrauen, das verloren ist.
Ja.
Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Altes Bauernhof auf dem Land.
Okay. Auto oder Fahrrad? Also jetzt vielleicht mal mit dem Fuß abgesehen, so ganz,
wenn alles Sport funktioniert. Also wenn alles funktioniert, nämlich das Fahrrad. Und ich hoffe, dass es bald wieder soweit ist.
Was fahren Sie denn für ein Auto?
Ich habe ein Hybridfahrzeug.
Okay.
Und zwar kein Plug-in, nein, echt.
Okay. wenn Sie im Auto sitzen, vorn oder hinten?
Hinten.
Okay.
Ich fahre nicht gerne.
Okay.
In ich brauche auch fürs automatisierte Fahren.
Das den Kreis schließen immer mehr. In Sachen Datenschutz und AGBs, sind Sie mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All, so leid mir es tut.
Frage nach dem Adrenalin-Wunschpegel. Eher fliegen, fischen gehen oder Motorrad fahren?
Fliegen.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Oh Gott, weder noch. Also.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Steak oder Falafel?
Vegetarisch, Falafel.
Okay. Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Alles klar. Fred, vielen Dank für die Infos, für all die Insights an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir hören uns wieder am Freitag und bis dahin sage ich vielen Dank. Wenn wir noch eine Frage hätten, schreibt ihr die bitte an podcast@move-magazin.de. Wir dürfen Ihnen abmelden, die dann zu beantworten.
Klar.
Super. Sehr gut. Wieder einmal hat es geklappt. Aber vor verendete Tatsachen stellen, das funktioniert immer. Und ihr bitte vor verendete Tatsachen gestellt. Abonnieren, liken, kommentieren, wie ihr es kennt und gewohnt seid. Ich sage tschüss, vielen Dank.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao. Danke, Freunde.
Hat Spaß gemacht. Danke.